Ja, da sind wir wieder. Da bin ich mit meinen Bros, mit meinen Yo. Jungs, mit meinen Leuten, so bin ich wieder da. Und wir machen wieder eine neue Folge, wir hängen ein bisschen ab zusammen und wir haben einfach eine gute Zeit und sind einfach irgendwie gut drauf und gucken mal, was dabei rauskommt.
Wir sind am Chillen.
Wir machen so, weiß ich nicht, so irgendwie so 200 Takes und gucken mal, ob was dabei ist und so. Und wenn nicht, ist egal, dann gehen wir ein bisschen raus, hängen wir rum, rauchen eine und dann kommen wir nochmal rein. Mal sehen.
So. Wir sind am Ballen, wie Schalke 04, Ballen.
So ist das. Um
Gottes Willen, was ist los hier?
Was ist los?
Was
hier?
Ist los?
Einfach
hier?
Ja, mal ein bisschen nicht immer diesen Streng, weil es immer da so reinkommt, so tak, tak, tak.
Erstmal klarkommen,
ein bisschen ankommen und sich jetzt nicht so einen Stress machen, weil man dieser Stress, man kennt das doch, wenn Leute so Stress ausstrahlen, ja. dann übernimmt man das gleich so.
Oh, Schmitti, geh aus unserem Zimmer. Das ist unser Zimmer, klopf an.
Schmitti will jetzt hier gleich staubsaugen. Er will jetzt hier in der Räuberhöhle, will er jetzt gleich mal staubsaugen. Und dann knallt er immer mit dem Staubsauger so absichtlich gegen die Fußleisten, damit wir wach werden.
Hier wird jetzt mal gelüftet.
Ja.
Apropos. Ja?
Dabbeln, fummeln, ausprobieren.
Ja!
Thomas Technik-Ecke, hier ist für jeden was dabei.
Schmitti, du hast selber den Bumper gedrückt,
ja.
dieses Soundelement. Normalerweise sträubst du dich ja mit Händen und Füßen gegen die Technikecke und fühlst dich nicht berufen, über Technik zu sprechen. Und nur Klaas und ich wissen, dass du der absolute Fachmann bist.
Mhm.
Was ist hier los?
Es könnte dreierlei Rubrik sein. Es könnte sein, wir helfen dem Schmitti auf die Beine,
ja.
Die Klaas letzte Woche neu ins Leben gerufen
hat. Dann
drück mal
dazu direkt.
Wir helfen dem Schmidt wieder auf die Beine.
Und was ist das Dritte, was sein könnte?
Checkerfrage.
Nee.
Aber das drücke ich jetzt nicht, hat hier jeder im Ohr.
Ja, ja.
So, ich will einfach nur von euch, ich will euch gar nichts über Technik erzählen, ich habe da auch keine Ahnung von. Ich will einfach nur von euch wissen, habt ihr Erfahrungen mit einem Nassstaubsauger gemacht?
Oh, das ist auch mein Thema, Schmitti. Oh, das wären jetzt befriedigende 5 Minuten. Das ist auch voll mein Thema.
Ja.
Es gibt ja einen großen Staubsaugerhersteller, der bietet sowas jetzt an.
Mhm.
Ne? Und es gibt so verschiedene auch Roboter in dem Bereich.
Mhm.
Dyson? Und ich gucke da gierig drauf.
Ja, ob Dyson,
Dies,
Kärcher,
das, Ananas, alle
haben Marken
jetzt.
Haben ja jetzt irgendwie...
Vorwerk.
Ja. Gibt es ja verschiedene Varianten. Was du gerade beschreibst, ist einfach der Roboter.
Genau.
Ja, wie man es kennt,
ich,
der hin und her fährt.
Gott,
ich glaube, das ist scheiße.
So ein Thema an. Ich habe ja probiert, so Jugendliche
reinzukommen. Was hast denn da wieder gegen? Also,
ja, hör doch mal.
Schreibst uns mal eine Liste, welche Themen wir überhaupt noch ansprechen dürfen.
Ja, wir sind universell bespielbar. Du steigst jugendlich ein und zack, sind wir bei 50-jährigen Themen. Ist doch okay.
Ich bin jetzt gerade hier reingekommen, habe probiert, ein bisschen jugendlichen Spirit zu verbringen.
War auch cool.
Ich habe coole Jugendwörter benutzt.
Da habe ich dich ausgekräht, ne?
Du schlägst es einfach tot mit deinem Nassstaubsauger.
Ja, da,
jetzt
geht's
hier noch 2 Minuten. Geht's
das interessiert die Leute.
Ich habe Schrauben im Knie. Wer will das denn hören?
Hast du?
Ich habe Wasser in der Hüfte.
Hast du?
Wollt ihr das auch hören?
Wollte schon ansprechen, aber jetzt lass ihn mit seinem Staubsauger. Denn Wasser auf dem Boden ist ein gutes Stichwort,
kann ich nichts, Jetzt kann ich nichts mehr machen. Hier, bitteschön, Staubsauger. Alle haben gehört, ich wollte nicht, dass wir den Staubsauger... Nun ist Staubsauger-Time.
Was hast du denn für einen Staubsauger, Klaas?
Das weiß ich nicht, was die Leute da für Staubsauger haben.
Warum weißt du das denn nicht? Den hast du doch oft in der Hand.
Ich weiß schon und ich weiß auch, dass die...
Ist dein Zuhause verflucht?
Also,
hast du Wollmäuschen?
Ich habe festgestellt, dass mittlerweile Staubsauger, als ich mich näher damit beschäftigt habe, aber privat, weil das natürlich niemand interessiert, dass die mittlerweile V8 und V12 heißen wie Autos.
Ja.
Und da kommt man nämlich an dieses...
Ja,
gibt's auch. Und da ist man natürlich so gadgetisiert und man merkt schon, dass da probiert wird, alle Schichten praktisch probiert werden anzusprechen mit V8, V12 und so. Dann natürlich interessiere ich mich dafür kurz, aber das ist ein ganz privates Interesse.
Jetzt interessierst du dich vielleicht mal lang, weil wir quetschen jetzt mal unseren Technik-Schmitti aus.
Nein, Schmitti, wir quetschen niemand
aus. V15 ist ein gutes Stichwort.
Ja.
Problematik ist ja aktuell die der V15 schon länger auf dem Markt und jetzt gibt es einen V15 mit dem sogenannten Update. Man kann aber nicht einfach den V15, den man schon hat, updaten. Wie macht man es genau und was sind deine Ergebnisse? Also lohnt er sich?
Das kann ich nicht. Ich bin ein bisschen alarmiert,
ja.
Denn es gab von einem Fremdhersteller auf diesen V, lass es 12 sein, den ich zu Hause habe.
Auf dem Gerät, sagen wir mal.
Auf dem Gerät gab es von einem Fremdhersteller so eine Bürste, wo man Wasser reinfüllen konnte und dann theoretisch auch nass staubsaugen.
Und davon hast du mir aber abgeraten.
Und das war die größte Scheiße, die ich je erlebt habe. Weil das Ding ist halt nicht über den Boden geflutscht, was ja auch das Originalgerät auszeichnet, dass das sich wirklich kinderleicht von der Hand geht. So.
Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Aber wir reden von einer Situation, Küche, ein kompletter Quark liegt auf dem Boden und dann geht man einfach mal eben, wie wir Hausfrauen sagen, mit dem Staubsauger bei.
Richtig.
Ne? Und dann ist das weg. Dann ist der Quark in dem Eimer, man kann ihn wahrscheinlich sogar noch essen danach.
Ja.
Ne?
Und dann macht man das, und man hat ja die Vorstellung, dass man mit diesem Nassstaubsauger dann so einmal so rüber und dann ist das Ding weg. Ne? Ja. Und dann flutscht man, wenn man gerade dabei ist und das Ding ausgepackt hat oder wie du erstmal zusammengebaut hat, weil man so verstarrt ist, egal. Man flutscht da durch die ganze Wohnung.
Genau.
Pustekuchen, das Ding rüttelt, da ist irgendeine also eine Elektronik drin.
Diese Fremdfirma-Zeug oder das neue jetzt?
Nee, die Fremdfirma.
Ja.
Dass theoretisch dieser Lappen, der da unten dran ist, mit Wasser benetzt wird und gleichzeitig dieser Lappen dann so hin und her rüttelt.
Ja.
Und das Ding lässt sich überhaupt nicht vorwärts bewegen. Du musst richtig Kraft aufwenden, damit das irgendwie, damit du einen Meter überwindest.
Und jetzt hole ich aber Klaas-Hofer Umlauf ab. Klaas. Wenn du dir vorstellst, also du willst gerade ein Liter Eimer Quark trinken und dann schwupp fällt er dir auf den Küchenboden. Fändest du das nicht auch befriedigend, wenn du da einmal mit einem Gerät so einmal so beigehst und dann ist das weg? Das ist doch ein schönes Gefühl.
Ich erinnere mich daran, manchmal wie meine Mutter früher, die hatte auch so 2-3 Freundinnen, die sie immer so elendig zugequatscht haben, ne? So am Telefon. Dann standen die da an dem Telefon, du kannst nicht weg und so, ne? Weil das ist ja noch mit dem Kabel. Und meine Mutter hat dann so eine Art zu antworten, weil sie ja höflich ist, und die hat dann immer gesagt, am Anfang hat immer gesagt, und wenn es super langweilig wurde, dann hat sie praktisch beim Einatmen bejaht und hat sie so, das geht so, und das, ich weiß nicht, warum mir das gerade einfällt. Ja.
Jakob.
Ja.
Ach komm.
Was kann die neue Möhre?
Er hat wirklich die Energie aus mir rausgezogen. Ja. Ich fühle mich selbst wie ein Nassstaubsauger.
Ja, der hat dich abgesaugt wie so wie der neue Sauger den Quark da vom Boden. Ne? Ja.
Ich bringe hier die brandheißen
Themen rein.
Jetzt ist echt schade, Klaas, was du nicht siehst, ist einfach das dieser...
So empfindlich.
Ja, na, ich bin da mit, Schmitty, empfindlich. Du siehst nicht, was wir hier für ein wirklich, muss ich jetzt mal aller Selbstliebe sagen, geniales Angebot machen. Du holst uns mit deinem Einstieg die 15-jährigen Kiffer mit rein, ne, die so nach alter Joggingbuchse riechen und das Zimmer ist verkifft und verquarzt, ne? Die holst du uns hier geschickt rein wie der Flötenmann mit den Mäusen, ne?
Ich mach den Spagat.
Und du machst dann den Spagat in Richtung 60, 70-jährige halbtote, also ganz normale junge ARD-ZDF-Zuschauer, die uns dann hier auch noch so reinge, die so richtig, die haben gesagt, Moment mal, Der Staubsauger, wo man so Joghurt mit einsaugen kann. Moment mal, da kratzen die so wie die Zombies an unserer Podcast-Tür und wollen auch mit ins Theater. Das interessiert sie nämlich. Und wir müssen einfach gleich im nächsten Themenblock nochmal ein Angebot für die Mitte schaffen. So, sagen wir mal, Ende 20 bis Mitte 40, also so auch unser Altersbereich. Und dann haben wir eigentlich ein Universalangebot.
Was ich sagen wollte, von Fremdfirmen absolute Krütze. Und ich überlege jetzt aber, und ich gucke mir ganz, ganz viele Videos an, lese Berichte, ob ich mir das vom Original nochmal hole. Vielleicht ist die Technik mittlerweile weiter. Mhm. Und weil das ist natürlich ein Traum. Das ist natürlich ein Traum. Ja. Du kannst saugen und wischen in einem. Das klingt perfekt.
Und warum
aber du hast
nicht
jetzt
der
auch
Roboter?
Keine Erfahrung.
Nee, aber warum
nee,
ist Roboter, der Roboter?
100% scheiße. Weil du brauchst ja Druck auf dem Lappen. Und der Roboter kann diesen Druck gar nicht ausüben. Und dann fährt er noch über den Teppich. Und dann ist es alles ein Haufen Scheiße.
Ein Siff, ne? Und bist du da auch bereit, diesen enormen Preis zu investieren? Weil der ist schon sehr teuer, muss man sagen. Und du hast ja ein Gerät, was super gut saugen tut und müsstest dann komplett neu investieren, ne?
Ja. Aber ihr wisst, ich bin Early Adopter in der Technikwelt und mich macht es einfach wahnsinnig, dass es da draußen Geräte gibt, die fortgeschrittener sind als die ich zu Hause habe.
Aber
ein Beispiel. Bald beginnt die Weihnachtszeit.
Ja.
Ich bin großer Weihnachtsfan.
Bist du Fan?
Und was ich dann immer mache.
Das stimmt. Licht und so, ne?
Ich mache ganz viel Licht, ne? Und auf der Hecke vor meinem Balkon, da kommen dann auch so Lichterketten dran. Und da gibt's jetzt von einer Firma, die auch sehr bekannt ist und die wir hier nicht nennen, Klaas, jetzt kannst du sie wieder...
Von Philips?
Ja, ja.
You?
Ja. gibt es jetzt Lichterketten von diesen, also die man halt fernsteuern kann.
Die
man dann
weihnachtlich programmieren kann.
Also,
die
aber du musst ja mittlerweile
sind, die Outdoor sind,
ja,
sind die Regen.
Outdoor, 40 Meter, bis 40 ja, Meter Lichterkette. Ich könnte da alles, ich könnte da wirklich halb Friedrichshain beleuchten ja,
das
mit.
Das mache ich vielleicht in Jarten drin.
Der Punkt ist, die Lichterkette kostet 350 Euro.
Boah, nee, da bin ich raus, Leute, da bin ich raus.
Also,
da kann man ja einmal für Frühstücken gehen.
Also ich habe, letztes Jahr habe ich auch Leuten zuliebe auch einen Baum komplett mit Lichterketten gemacht. So, ne?
Ja.
Und dann bin ich da hochgeklettert und habe das da, das ist eigentlich ein Baum, der sich da nur bedingt vereignet. Es sei denn, man klettert den komplett hoch und hängt praktisch mit in den Baum mit diesen Ketten da. Und es hat wirklich 2 Stunden gedauert, bis ich das da alles reingefummelt habe. Das sah dann aus wie Brandenburgs Antwort auf den Baum vom Rockefeller Center am Ende. Dennoch war es eine ganz schön langwierige Angelegenheit. Trotzdem gibt es in meiner Familie eine Tradition mit dem Schmücken des Weihnachtsbaums, der draußen im Garten steht, weil da einmal im Jahr kam der Kumpel von meinem Vater, Ralf, kam dann her und hat mit meinem Vater den großen Weihnachtsbaum geschmückt. Mhm. Und es endete damit, dass beide besoffen waren und nicht nur der Baum brannte.
Ich muss ja sagen, Klaas, ich würde gern, super gern mal in so einer Oldenburger Kneipe mit allen Freunden von deinem Vater Bier trinken.
Ja,
weil
genau.
Du erzählst so interessant von denen, dass ich immer denke, diese klingen alle so witzig
ja.
Und so nach Originalen richtig, weißt du?
Ja, total. Das war, ja? Ich weiß noch, der war einmal mit im Griechenlandurlaub, der Ralf, und der war so ein bisschen dick und das hat ihn dann immer gestört, dass da so gutes Wetter war. Also er war sehr überrascht davon, dass es in Griechenland so warm war. Und der hat dann jeden Tag, hat er dann zu mir, da war ich so 8 Jahre alt, hat er mich zur Seite genommen und hat gesagt, weißt du, Klaas, was wir schön finden an Wetter. Ich gesagt, nee, was denn? 14 Grad, Nieselregen. Das finden wir gut. Dafür sind wir nämlich gemacht. So, und auf jeden Fall hat der immer diesen Baum gemacht, deswegen habe ich irgendwie so eine Erinnerung daran, dachte, ich mache jetzt auch mal so einen Baum und mache das dann mal. Und dann habe ich das da so irrsinnig aufwendig gemacht und dann bin ich beim Rasenmähen über das Kabel gefahren. Und dann konnte ich das alles vergessen. Und dann war das alles kaputt. Aber ich habe es probiert, vielleicht nächstes Jahr dann nochmal. Sag mal, hast du mittlerweile so eine, du müsstest doch auf deinem Telefon mittlerweile so eine eigene Seite haben, nur mit Apps, die dein, wie nennt man das mittlerweile, Smart Home ist es ja zwangsläufig.
Ja.
Weil du ja alles da steuern kannst. Hast du so nur Apps, wo du angefangen von der Zahnbürste bis hin zur Waschmaschine, über die Spülmaschine, dann zum Staubsauger. Ja, und was du nicht alles per App steuern kannst. Kerzen ja, oder so.
Ich kann alles per App steuern, da gebe ich wohl zu. Ich muss aber auch sagen, irgendwas läuft da auch falsch, weil ich habe überhaupt keinen Bock auf Smart Home, merke ich immer wieder. Also das Einzige, was ich irgendwie hinkriege, sind die Lampen.
Ja.
Ich habe mir auch mal in jedem Raum, da standen irgendwelche Alexas rum und von Google Entsprechungen und so, alle nicht genutzt, die richte ich dann ein, da habe ich dann Spaß dran und denke mir, jetzt ist Future, ne? Und sobald dann Future ist, habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dann mache ich halt doch den Lichtschalter normal an und
guck. Schmidi, warst du einer von denen, als das Smart Home noch in den absoluten Kinderschuhen steckte? Da konnte man nämlich eine Sache machen und ein paar Leute haben sich das gekauft. Ich gebe zu, ich habe das auch mir gekauft. Da konnte man so einen Kasten sich kaufen. Die sah aus wie so ein Repeater so ein bisschen. Mhm. Den konnte man in die Steckdose reinmachen und dann konntest du dann den Stecker von der Lampe zum Beispiel dann in den Kasten, der wiederum in der Steckdose war. So, und da war so ein Lautstärke-Sensor dran. Und dann hieß es immer, man kann jetzt nach Hause kommen und das war wirklich wie in der Zukunft. So haben die es auch beworben und so fühlte man sich auch. Man kann nach Hause kommen, klatschen und dann geht das Licht an.
Ich erinnere mich dran, aber hattest
du sowas?
Weil da dachte ich schon, das ist eher so Homeshopping, ne? Das ja, bestellt so, man besoffen nachts um 2, ne?
Ja, exakt, so war es bei mir auch.
Und wundert
und dann habe ich
dann
da zu Hause geklatscht und es hat nicht so funktioniert.
Naja, so, das war die Technik-Ecke.
Danke, Schmidi.
Ja.
Jetzt mal ein Thema, das Klaas interessiert.
Ach, ich habe schlecht geschlafen, sollen wir da noch drüber reden?
Ja, das...
Ich bin nämlich, guck mal, soll ich euch mal den Weg zeigen, den ich heute schon gemacht habe?
Also, ja, das mal, ist für die Podcast-Zuhörer ein ganz besonderes Angebot.
So, jetzt ist das Mikro umgefallen, guck mal. So, da, seht ihr?
Ja, ein Bett,
sind zerwühltes Bett.
Zerwühlter Koffer davor.
So,
gegenüber ist ein Sofa und ein Sofatisch.
Genau, und das,
Mikro andersrum.
So. Und das war der ganze Weg, den ich heute gemacht habe schon. Das Einzige,
das sind 2 Meter.
Ich bin direkt zur Arbeit gegangen. Mein Arbeitsweg war 4 Meter aus dem Bett und ich habe ganz bekackt geschlafen, weil ich immer die erste Nacht im Hotel immer ganz schlecht schlafe und wenn man nur 2 Nächte im Hotel schläft, ist 50% garantiert schlechter Schlaf. Und das sind so diese Nächte, wenn man morgens aufwacht und davon überzeugt ist, dass man nur 5 Minuten geschlafen hat. Wahrscheinlich war es mehr.
An deinem Hotelzimmer kann man etwas, ein Phänomen auch ablesen, was in vielen Hotelzimmern ist. Nämlich Hotelzimmer haben so eine innere Logik und die besteht darin, dass ganz oft ein Sessel oder ein Sofa gegenüber vom Bett ist und das stellt man nicht in Frage, weil das bei fast jedem Hotelzimmer so ist. Und wenn man aber mal länger drüber nachdenkt, dass man ja zu Hause zum Beispiel Möbel so hinstellt, dass die ja irgendeinen Sinn ergeben, man stellt die um den Tisch, da isst man, man richtet irgendwie eine Sofaecke ein mit einem Couchtisch, weil da ist vielleicht der Fernseher oder die Anlage und da sitzt man und hört Musik. Und wenn man das mal zu Ende denkt, was ist der Gedanke dahinter, dass man auf dem Sofa sitzt und aufs Bett glotzt?
Kleider also, ablegen auf dem Sofa.
Ja, aber mehr Sinn hat das doch gar nicht. Nee. Also man soll auf dem Sessel sitzen und dann aufs Bett glotzen. Ist das so ein Zwingerangebot irgendwie, dass man da...
Ja, es ist so eine Mischung aus allem. Hier sind zum Beispiel die Lampenschirme, haben Leopardenmuster. Und wenn ich jetzt so hingucke, ist hier so ein leichtes Thema setzt sich hier durch. Hier ist dann noch ein Bild in einem goldenen Rahmen. Da ist ein Tiger drauf zu sehen. Und auch ansonsten mutet es so eine Mischung aus bajuwarisch und afrikanisch. Also im Prinzip sieht es ein bisschen aus wie so ein Kolonialistenzimmer hier. Nicht schön und auch nicht besonders geschmackvoll. Und das fällt mir jetzt aber gerade erst auf. Und gestern Abend, als ich dann nicht schlafen konnte, da lag ich im Bett. Und da konnte ich also überhaupt nicht schlafen. Und dann fiel mir eine Sache auf. Und man kann dann ja Sachen nicht mehr nicht denken, die man bereits im Kopf hat. Ich habe über das Offensichtlichste nachgedacht, was man eigentlich nicht im Kopf haben sollte, wenn man in einem Hotelzimmer ist, weil es einem alles versaut.
Bettwanzen.
Noch schlimmer wäre es wahrscheinlich. Nee, Bettwanzen nicht, die sieht man ja. Ich dachte mir früher, die sieht man nicht, aber ich habe jetzt ja durch Paris erfahren, dass man die sehen kann, ne, wenn die da rumlaufen. Die sehen ja aus wie so kleine Käferchen. Ne? Mhm. Nein, das nicht, sondern ich habe einfach darüber nachgedacht, was ja das Wesen eines Hotels ist, ja, dass in jedem Zimmer hunderte, wenn nicht gar tausende Menschen schon in diesem Bett geschlafen haben.
Oh, da darf man gar nicht lang gehen in diesen Gedankenstrahl.
Ja, aber wenn du einmal da bist, was macht man denn?
Das ist aber schlimm, wenn man da im Hotel draufkommt. Das ist wirklich schlimm.
Und ich habe dann geschlafen,
im
ne?
Bett, nicht nur geschlafen, dann habe ich dann drüber nachgedacht und dann sind mir die verschiedenen Typen so eingefallen.
Oh nee,
so überlegt, wenn jetzt hier so ein Geschäftsmann, der ist hier bestimmt auch gewesen. Okay, wie hat der dann hier so, dann hat er so ein kleines Handgepäckköfferchen, das hat er wahrscheinlich auf den Tisch gelegt dann. Und dann ist er da so, dann hat er da seine Uhr so auf den Nachttisch gelegt. Dann hat er da vielleicht noch so eine Flasche Wasser stehen und noch so ein langweiliges Buch von, weiß ich nicht, was lesen die so, irgendwie so,
die Bibel.
So in den 90ern, John Grisham oder so. Dann liegt er so. Und dann ist er vielleicht aber auch mal, sind da so alte Leute, die haben da ganz viele Tabletten hier stehen, so auf dem, ne, und dann ist vielleicht einer, der hatte so vollgerotzte Taschentücher da so hingelegt oder so. Mhm. Und dann sind mir so die verschiedenen Typen so aufgefallen und hab so mir vorgestellt, ob ich wollte oder nicht, wie das Zimmer so über die ganze Zeit aussah. Und das ist natürlich irgendwie eine blöde Vorstellung. Und ich war ja hier, ich bin im Bayerischen Hof, das kann ich ja sagen, da war ich ja auch schon mal in der Gottschalk Suite. Da haben wir ja sehr
berühmte Bayerisch-Berlin-Folge, kann man gerne an dieser Stelle nachhören.
Aber mit diesem anderen Zugang, den ich hatte, weil ich war ja einfach nur begeistert, ob der Tatsache, das war ja wie so ein Disneyland für Wetten, dass Fans, wo man mal so in so einem Ereigniszimmer da schlafen darf und so. Und ich fand das immer alles total witzig, habe aber nie so konkret drüber nachgedacht, was das eigentlich heißt, in demselben Zimmer wie einer zu sein.
Und ist das dann ein Plädoyer für ein Einweghotel? man schläft da und dann wird die Matratze verbrannt.
Oder willst du die oder forderst du hiermit die Häufer-Umlaufsuite?
Das wäre toll. Also wenn die das machen würden, wäre ich mit dabei.
Ich glaube, das müssen wir Thomas mal fragen. Vielleicht kann er da so den Segen geben, dass das Zimmer jetzt auf dich umgewidmet wird.
Das ist aber so ein Zimmer mit vielen Schrägen. Ich weiß nicht, ob ich da rein möchte.
Jetzt hast du auch noch Ansprüche.
Aha. Ja, ich will wenigstens so irgendwo mal ein Fenster vernünftig aufmachen können. Das geht da nicht. Auf jeden Fall, wenn man dann im Bett liegt, und dann liegt man eigentlich in Thomas Gottschalks Bett.
Ja.
Der hat da auch geschlafen und ich weiß nicht, was er da so gemacht hat. Aber auf jeden Fall war er in dem Bett, jetzt mal ganz ohne weitere
detaillierte... Also die Suite hat kein Fenster, oder?
Das stimmt gar nicht.
Doch, die hat so Fenster. Kleine Fenster, die aber die hat nicht so ein großes Fenster wie hier. Ja, das hat so kleine Fenster.
Das klingt, als wäre das so früher eine Besenkammer gewesen. Dann hat das Hotel gesagt, ja komm, also Herr Gottschalk, dürfen wir Ihren Namen verwenden? Ich weiß, sie würden da in 100 Jahren nicht drin pennen, in
das
diesem Rattenloch.
Das stimmt nicht,
nein. Nee, so ist es nicht. Nein, das ist das.
Da sind feinste Möbel, Designer-Couch,
ja, teures super Zeug teuer. Und so. Ja. Und da sind ja auch gemacht. So Devotionalien für Wetten, dass Fans und das haben wir alles damals aufgeklärt. Also das ist schon für Thomas selber, dass der damals noch seine Mühle nicht so vermisst.
Sollen wir dir auch eine Suite machen, in dem dann die Weltmeisteruniform
das
hängt?
Das fände ich ehrlich gesagt cool. Weil man muss ja sagen, Klaas, es ist da hatten das die Stars von vor 30 Jahren einfacher. Den wurde immer überall der rote Teppich ausgelegt. Da hat der Bayerische Hof gesagt, tolles Hotel inmitten von München. Hier ist dein eigenes Zimmer. Nur wenn du kommst, darfst du das nutzen. Da darfst nur du reinfurzen. Wunderbar, ne? Und jetzt muss man ja sagen, Klaas-Häufer Umlauf hat nicht mal eine Wachsfigur bei Madame Tussauds. Mhm. Und das ist für mich, und Klaas, da musst du dich gar nichts äußern, schweig, der größte Skandal aller Zeiten in Deutschland. Da sage ich, armes Deutschland, meine Meinung, das geht so nicht weiter. Ich habe nochmal auf der Seite geguckt, welche Arschlöcher da so eine Figur haben.
Wer denn?
Jede dumme Sau hat so eine Figur. Ich nenne keine Namen. Jedes dumme Schwein, jeder, der einmal da durch The Voice geflitzt ist, hängt da und sitzt da, ja? In feinstem Wachs gefriemelt. Und unser Klaas-Häufer Umlauf, der sich wirklich verdient gemacht hat für die Medien, der hat sich 6-mal den Arsch zugetackern lassen, 7-mal im Fernsehen tolle Sachen gemacht. Ich fordere, und da lasse ich nicht locker, ich bin kurz davor, mich ins Madame Tussauds mit einem Feuerzeug reinzubegeben. Mit einem Feuerzeug, Schmidi, da ist Wachs. Und dann gnade da den Figuren Gott. Ich fordere, ihr habt jetzt ein halbes Jahr Zeit. Und in diesem halben Jahr klingelt das Telefon beim Management Häufer Umlauf und da heißt es, ihre Maße bitte. Und dazu fordere ich noch, dass die Maße zu Klaas, sagen wir mal, dass er die auch noch mal ein bisschen mitbestimmen darf. Will ich auch.
Also, ach so, dass sie auch
richtig geil ist. Da darf er ein bisschen mit dran schrauben an den Maßen.
Ja, die Zeit läuft. Du bist jetzt 40, Klaas, ne? Also willst du so eine Wachsfigur mit 65, ne?
Also, um es nochmal zusammenzufassen: 6 Monate gibt es jetzt Zeit. Dann muss sich Madame Tussauds gemeldet haben und nach den Maßen fragen und auch nach den Klamotten, die er da anhaben soll.
Sonst willst du zündeln.
Sonst gehe ich mit diesem großen Küchenfeuerzeug, was diesen ganz langen Stiel hat, gehe ich da rein und dann, es sollte besser nicht passieren.
Ja, das ist Ankündigung einer Straftat.
Nö,
ne?
Das ist ja, ich sag ja nur, ich gehe da rein. Mhm. Ich gehe da rein, Schmitti. Du darfst auch mit dem Feuerzeug zu Madame Tussauds. Darfst du auch rein, jederzeit.
Ja, mache ich nicht, aber...
Ja. Sag ja nur, gehe da rein.
So, ich war gerade ganz kurz weg. Ich habe jetzt den letzten Ausflug da von dir, das habe ich nicht mehr mitbekommen, weil hier war nämlich... Ja. Das ist aber wirklich wie im Mittelalter. Hier kostet, also es gibt scheiß Internet, gibt es gratis hier im Hotel, aber gutes Internet kostet 1 Stunde 9 €.
Ist nicht dein Ernst?
Wie im Internetcafé. Hier wird Internet verkauft. Diese Halsabschneider.
Was sollen sie denn auch machen, wenn die müssen die Zimmer günstig anbieten und dann müssen sie halt gucken, wo das Geld nochmal reinkommt. Wahnsinn, ne?
Das ist doch nicht EasyJet, wo man dann noch fürs Handgepäck hier noch hier so abgelaucht wird, wo die Cola 2 € kostet und der Flaschenöffner 30.
Ja.
Ist denn das für eine Art? Sag mal, ich habe zwei sehr gute Kindernamen gehört. Zwei sehr, sehr gute Kindernamen. Und zwar vom Star-Designer Philipp Plein. Oh. Der war doch schon mal bei uns in der Sendung.
War schon mal da, ja.
Ja. Und der hat.
Hat er die Namen designt oder sind es die von seinen Kindern?
Na, der hat die schon auch. Das sind schon die von seinen Kindern, aber die hat er auch designt. Kurz zu Philipp Plein kann man vielleicht sagen, der ist, wohnt in der Schweiz, ist, glaube ich, eigentlich Deutscher, ne? Irgendwie. Wohnte in der Schweiz, ist dann nach L.A. natürlich gezogen, ist reicher als der liebe Gott und hat da so ein, ja, ich sag mal, ein riesengroßes Haus. Ich glaube, der hat die größte Toreinfahrt, die jemals in Amerika gebaut wurde oder sowas. Also es läuft irgendwie so ganz gut bei ihm, aber ob man da jetzt wohnen mag in diesen Häusern, auch wie das so eingerichtet ist und so, das ist dann schon sehr stark Geschmackssache.
Ich habe mal gelesen, es ist das teuerste Haus L.A.s.
Echt?
Ja.
Wahnsinn.
Ja, und das ist auch riesig. Das ist so groß wie der Reichstag. So sieht das auch ein bisschen aus. Das heißt Chateau Falconview. Und da gibt's, glaube ich, das hat so, glaube ich, sogar eine Insta-Seite und dann kann man da so gucken. Also das Gästehaus, das ist so groß wie das Schloss von Gottschalk.
Wahnsinn.
Aber nur das Gästehaus. Und das andere ist wirklich so groß wie der Reichstag. Und da wohnt er drin. Und
das mit den Klamotten, ey. Wahnsinn.
Ja, und das mit solchen Klamotten. Ja, wer hätte das geahnt?
Ja, kannst du wirklich nicht drauf kommen. Kannst der findigste Geschäftsmann sein, sagen, ich will jetzt mal so Klamotten, die jetzt jeder haben will. Auf diese Scheiße würde man nicht kommen, ne?
Da würde man nicht drauf kommen.
Also dagegen sind so Robert Gaisini-Sachen so richtige Eyecatcher, ne?
Ja, du darfst halt, du musst, glaube ich, den vollen Weg gehen. Du kannst nicht einfach so normale Sachen machen, die so ein bisschen am Geschmacksempfinden vorbeigehen, sondern du musst dann zu 100% in diese Richtung gehen. Und das hat er gemacht. So, und hier, und der hat 2 Kinder bekommen. Also eins hat er wohl schon, der lebt aber in Brasilien und ist aber auch ab und zu bei Papa. Und jetzt hat er noch 2 Kinder und die haben jetzt so einen Namen und die hat er selber veröffentlicht, deswegen kann man darüber reden. Und ich wollte die einfach nochmal durchgeben. Der erste heißt Rock Sky Galaxy Pline.
Ja, ja. Haben meine Eltern auch überlegt, haben dann mich Thomas genannt.
Genau. Und bei Stefan haben die auch kurz überlegt, ob die den so nennen wie den anderen Sohn.
Ja.
Nämlich Rocket Halo Ocean Pline.
Schmidt.
Schmidt. Rocket Halo Ocean Pline Schmidt.
Warum heißen seine Kinder wie Power Ranger?
Ja, vielleicht soll sollen das mal welche werden. Also ich fand die so.
Was soll denn das?
Sind das schon Künstlernamen für Kinder? Also heißen die in Wirklichkeit Ingo und Heinz? Ingo aber und der sagt so, da kann ich nicht anbieten meiner Kundschaft?
Nee, so heißen die einfach. Aber was machen die, wenn die jetzt mal, keine Ahnung, wenn die jetzt sagen, ich will beim Bürgeramt arbeiten? Dann heißt es, ihr Ansprechpartner beim Bürgeramt ist Rock Sky Galaxy Pline.
Ja. Du bist mit dem Namen dazu verdammt, ein Star zu werden. Und gnade ihnen Gott, wenn
oder
sie keine
Idiot.
Stars werden.
Oder ein Idiot einfach.
Ja, das ist ja, geht ja Hand in Hand.
Ja, okay.
Stimmt, du musst, das ist eigentlich eine Verpflichtung, irgendwie prominent zu werden. Weil du kannst ja so
auf
nicht mehr
Bürgeramt
ans Telefon
arbeiten
gehen.
Ist nicht, ne?
Nicht. Nee, nirgendwo. Nirgendwo, wo man, nicht immer bei McDonald's, hast du ja auch ein Namensschild. Da steht dann, Freundlichkeit hat einen Namen, Rocket Halo Ocean Pline.
Aber also als Finanzberater wäre es schon cool. Guten Tag, darf ich Ihnen meine Visitenkarte da lassen? Ich bin Rocket bla bla bla.
Halo. Ja, es gibt schon merkwürdige Namen. Ne?
Ich finde das echt grenzwertig. Ich finde, in dieser Namensfindung zeigt sich der grenzenlose Narzissmus der Eltern. Und es ist doch irgendwie auch dramatisch und traurig, dass es Eltern nicht schaffen, so 2 Minuten eine Empathie aufzubauen für die Kinder, die da auf die Welt kommen und wie die heißen können. Und was so ein Name, den man selber super geil findet und super individuell, für sich selber und wo man so fast die Kinder schon behandelt wie einen Gegenstand oder irgendwas Geiles, was man sich gekauft hat, dass man nicht 2 Minuten so in die Zukunft denkt, wie schön das ist, mit so einem Namen in der Kita zu sein oder mit so einem Namen eingeschult zu werden. Das ist so eklig und irgendwie empathielos, das macht mich richtig sauer.
Ich glaube, du gehst immer davon aus, und das kann man wirklich mit gutem Gewissen verneinen, dass die ein normales Leben führen in irgendeiner Form. Du gehst gerade davon aus, als würden die hier im Prenzlauer Berg wohnen und dann muss
da
das kleine
das
Kind muss
Leben,
irgendwie
ne?
zur Kita und so. Das ist doch nicht so. Also die werden niemals ein normales Leben führen.
Ja, aber die werden auch in irgendeine Schule gehen und vielleicht sind da nicht alle Gehirnspender wie der Vater und da heißt dann auch einfach mein Kind John. Ne? Und dann fällt es natürlich auf mit
seinem
Idioten-Namen.
Ja, aber da ist eher, glaube ich, der John der Langweiler. Also ich glaube, die werden auch dahin so hingetrieben und hinerzogen, dass sie das nicht so schlimm finden wie
ja, also ich finde nur diesen Selbstverwirklichungszwang, der hört doch vielleicht mal beim Kindernamen irgendwie auch auf. Und vielleicht denkt man auch so ein bisschen daran, dass man nicht so ein Kind schon wirklich qua Geburt schon mit dem Namen den ersten Stempel aufdrückt und begnügt sich damit, dass man dem die eigenen Traumata weitergibt.
Ja, der Stempel heißt, du bist was Besonderes, mein Kind. Du bist eher aus einer Galaxie gekommen, als irgendwie aus dem Bauch der Mutter.
Grauenhaft, also wirklich, gehört geohrfeigt.
Aber ich habe euch doch mal erzählt, das gibt's ja auch auf anderer Flamme natürlich, dass mir beim, was war das denn nochmal, irgendein Amt, die dafür verantwortlich sind, ich glaube sogar das Standesamt macht das, die also dafür verantwortlich sind, wie Kinder heißen und heißen dürfen. Und da hat die Frau mir erzählt, in Leipzig gibt's eine Familie, da heißen die Kinder Angelina Jolie und Brad Pitt Schneider.
Ja, und da sieht man, dass es doch sinnvoll ist, dass es solche Ämter gibt, ne?
Ja, nee, die heißen so.
Dürfen die das?
Ja, das dürfen die, weil das alles Vornamen sind. Angelina und Jolie sind Vornamen und Brad und Pitt auch. Und dann kannst du halt dein Kind Brad Pitt Schneider nennen. Da kann keiner was gegen sagen.
Ich hatte irgendwann mal die Biografie von Quentin Tarantino gelesen Und der meinte, seine Mutter hat ihm damals den Namen auch Quentin gegeben, weil sie sich immer so hat, sie hat das so aufgemalt, was auf der Leinwand geil aussieht.
Nicht dein Ernst?
Ja. Und dann dachte ich mir...
Wie kam, was hat die Mutter für einen Background, dass ihr das war, wichtig war?
Die war eine Verkäuferin. In
also
auch, einem,
hatte nichts mit Film
gar nichts
zu tun.
Mit Film, ah, ja, gar nicht. Okay. Null. Also ist auch, war alleinerziehend und hat eher zu kämpfen gehabt. So.
Ja.
Und das finde ich krass. Also das, und das stimmt ja. Also wenn da steht, written and directed by Quentin Tarantino, dann
merkt man sich, ja.
Das, da war meine Filmkarriere schon vorbei. Die war schon vorbei, bevor ich überhaupt darüber nachgedacht habe. Written and directed by Thomas Schmidt. Das ist wirklich, das geht gar nicht.
Also
das
du hast dich aber irgendwo eingeordnet zwischen Quentin Tarantino und Harry S. Morgan. Weißt du, da hast du doch, hast du doch mit Thomas Schmidt gute Mitte gefunden. So musst du das auch mal sehen. Ne?
Ja, ja, ja.
Das war auch ein Ding, ne? Harry S. Morgan, Gott hat ihm selig. Also bis ich diesen Wortwitz verstanden habe. Ja. Schöne Überschrift. Ja. Bis ich diesen Wortwitz in dem Namen kapiert habe, hat das sehr, sehr lange gedauert.
Ja, ich auch. Brauchte, glaube ich, erst vor 2 Jahren oder so. Und dabei hatte ich mich eingehend mit seinem Werk beschäftigt, als Jugendlicher.
Euch ist die Kamera abgesaust.
Ja, ach, was soll's.
Ja, oh Mann, ey.
Auch wieder, Klaas, weil du weg bist, ne, werden wir wieder hier in die Besenkammer gezwängt.
Ja, das muss man vielleicht mal zu den äußeren Umständen. Also man hat es rausgehört, es wurde aber nie richtig gesagt. Klaas sendet heute aus München, wo eine Ausgabe des Duell um die Welt aufgezeichnet wurde und noch eine aufgezeichnet wird. Und wir wiederum sind in Berlin zugeschaltet, Schmitti und ich. Und wir sitzen hier wirklich in dem kleinsten Raum von Studio Bummens. Dabei haben wir, wie die Union-Fans, aus Popel und Beton eigentlich Studio Bummens mit aufgebaut und hocken jetzt hier wirklich in der Besenkammer.
Ja. Pfeife, wir haben ja ein riesiges Hauptstudio. Das hier
die
immer
Gottschalk-Suite von Studio Bummens. Die ist aber besetzt vom Krömer wieder wahrscheinlich.
Ja, dass sie so den Besuchern auch immer präsentiert und sagt, guck mal hier, ihr könntet auch Teil der Bummens-Familie werden. Wer ist denn in dieser Suite heute drin?
Kurt Krömer.
Ja.
Wir sind hier auf dem Gelände auch von Florida TV, ne? Also wir sind quasi zu Hause. Ist Kurt Krömer hier zu Hause?
Nein.
Der wohnt ja irgendwo in Charlottenburg oder so.
Im Westen. Ja,
ich mach mir mittlerweile um Pfeife ein bisschen Sorgen, weil
so schusselig wird, ne?
Ja, man merkt so richtig da, wie das alles so an jeder Ecke kaputt geht.
Er hat auch keine Angriffskraft mehr, ne? Also der wehrt sich auch gar nicht
weil er
mehr.
Weiß, dass das stimmt, dass wir abgeschoben wurden.
Ja, ich glaube, der hält da mit Mühe und Not das zusammen und will so die Kulisse im Podcast-Studio und Podcast-Techniker will er noch relativ lange aufrechterhalten. Dabei quietscht da schon an jeder Ecke. Die Kamera verabschiedet sich mit einem Ding. Also es ist auch nur noch so eine... Es ist nicht mehr das, was es mal war, sozusagen. Und er probiert noch eigentlich, das Schiff sinkt schon, aber die Band spielt noch. Ne? In seinem Fall seine Regler.
Ey Leute, ich war am Wochenende, bin ich komplett ausgerastet. Ich mache den Fernseher an und sehe einen Trailer für einen neuen Terminator. Ich bin großer Terminator-Fan. Mhm. Damit bin ich aufgewachsen, Terminator 2, mich da ins Kino zu schleichen und so. Und ich habe auf einmal gesehen, es gibt anscheinend einen neuen Terminator-Film. Und dann habe ich da so gebannt geguckt und war voller Freude. Und dann habe ich aber gemerkt, es waren doch nur die Interviews zu den Landtagswahlen in Bayern. Und weshalb es zu dieser Verwechslung kam, möchte ich kurz erklären.
Ja.
Ihr kennt aus dem Terminator 2, dem Kultfilm aus den 90ern, kennt ihr die Szene, die fast rührend ist, als der kleine John Connor sich mit dem Terminator Arnold Schwarzenegger, dem T-800, anfreundet, dann irgendwo so einen Chip umstellt und dann kann der so menschlich werden. Und dann übt der Kleine mit dem Arnie, übt Lachen und Lächeln. Und das ist so eine lustige Szene, ne? Comic Relief, dass Arnie versucht, sich da ein Lächeln rauszuquetschen und irgendwie so, also so ein ganz, ganz schlechtes, wie ein Terminator halt lacht. Und exakt dieses Lachen hat Alice Weidel. Exakt dasselbe. Das ist das Witzigste, was ich je gesehen habe. Sie kann nicht lachen. Sie ist so verknorzt und verstieselt, dass sie wirklich, jetzt war sie dummerweise in der Situation, dass sie sich nicht über jemanden aufregen kann und nicht sagen kann, man wurde hier unterdrückt und man hat uns da ja auch aus und dies und das. Sondern die war ja eine Wahlgewinnerin. Egal wie man es findet.
Sie
konnte sich freuen. Und das war aber ein Riesenproblem, weil das überhaupt nicht in ihre Rolle passt. Spaß. Sie ist nicht die Frau, die lacht und irgendwie die Leute umarmt und irgendwie sagt, heute haben wir Spaß, denn wir haben was erreicht. Sie hat richtig sich, wie der Terminator, hat sie sich dieses Lachen da rausgedrückt. Es hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, es ist nicht Terminator 6.
Es gibt auch so ein ganz beschissenes Video, so ein ganz super beschissenes Video, wie die mit irgendeiner anderen Troller da im Auto sitzt und dann machen die so Musik an und dann tanzen die so im Sitzen beim Autofahren.
Ja.
Und so, und man merkt so richtig, dass, wenn so alt ist sie ja noch gar nicht, ne? Aber man merkt so richtig, die bewegt sich jetzt schon wie Friedrich Merz. So, und das ist so, du merkst, das hat, also wenn man sowas so gar nicht kann, da sollte man es lassen. Man merkt so richtig, wie sich da jede Bewegung rausdrückt und so eine gute Laune darstelle, aber sowas von schlecht. Und das ist, also jeder soll im Leben gute Laune haben. Aber ja, also das ist auf jeden Fall mal nicht ihre Ausdrucksform. Aber da mal so ein bisschen verrückt sein, ein bisschen crazy, das ist richtig, sind nur so ein paar Sekunden, aber die machen einen so richtig betroffen.
Ich gehe jetzt gleich, wenn wir fertig sind mit dem Podcast, dann suche ich dieses Video raus. Wo sie da so lacht und dann lege ich die Terminator-Musik.
Oh,
ihr werdet einfach euch die Augen überquellen.
Ich war gestern Abend, weil ich das war auch lustig zum Thema, wie hält man sich Leute vom Leib, die einen nerven.
Joko?
Wie man es nicht machen sollte. Nein, nicht Joko. Gestern war ich mit Miki und Niki, also mit beiden, war ich gestern Abend essen. Und das war insgesamt, war das sehr nett und sehr schön und so. Aber so gegen Ende, ich finde einen kleinen Ausschnitt des Abends nur, wo ich wirklich, also wo Miki und ich staunend neben Niki saßen, aufgrund ihrer, was sie da gemacht hat. Da kam irgendwann, wie das sehr oft so, wenn man in München ist, sind irgendwelche Touristen da, ob jetzt Oktoberfest ist oder nicht, die einfach Sternhagel super knallbesoffen sind. Das ist so ein Ding, ne? Es kommen
ja,
so Leute irgendwo her.
Wenn das Bier so lecker ist, das können die nicht kontrollieren, ne?
Ja, ob sie das jetzt wirklich zum Oktoberfest hierher schaffen oder nicht, aber es ist total anerkannt, dass internationale Touristen wirklich so blau, dass sie ihre eigene Mutter nicht erkennen würden, noch durch die Straßen laufen. Und alle denken sich, ja, das ist ja, lass sie doch machen so, ne? Das sind auch gar nicht immer so schlimme Leute, aber die sind dann so hammerbesoffen, dass es ganz schwierig ist. Und dann war da einer, der, den sah man vorher schon so im Restaurant so rumwanken, der ist immer so rein und raus gegangen, ein Finne, der Finnisch gesprochen hat und der hat dann auch zwischendurch, hat er telefoniert mit seinem Handy, hat er telefoniert und da irgendwas Finnisch reingeredet, aber man hat dann gemerkt, dass er offenbar das nicht richtig gemacht hat, weil er wurde, während er bereits telefonierte, angerufen. Also er hat wahrscheinlich nur gedacht, er telefoniert. Und er war ganz schlimm betrunken. Und dann ist er da so rumgestolpert. Und dann kam er schon und ist dann so rückwärts so halb an unseren Tisch gefallen. Und dann haben wir den so weggeschickt, haben gesagt, go away. Und dann hat er dann gesagt, ja, die da drin haben auch gesagt, ich soll weggehen. Ne? Deswegen bin ich ja hier. Und ich sag, ja, nein, du sollst weggehen. Und weg ist da hinten, ne? Nicht hier am Tisch. Und dann haben wir das so gesagt, so nett, aber bestimmt. Und Niki hat immer gesagt, it's my birthday. Ich möchte meine Ruhe haben. Damit er denkt, dass das jetzt was ganz Besonderes ist, wo man jetzt bei stört. Ne? Dass der praktisch in seiner Besoffenheit noch ein schlechtes Gewissen kriegt. It's my birthday. Können Sie mir... Es war nicht schlecht. Ja. Der hat dann, weil irgendwie dringt das noch zu ihm durch und sagt, ich will da jetzt nicht auch noch den Geburtstag versauen. Ich weiß ja, dass ich besoffen bin. Und dann wollte er sich noch kurz setzen und so. Das hat Miki dann aber unterbunden. Wir haben das alles gut gemacht.
Echt?
Und dann,
konnte Miki sich da so abgrenzen und sagen, nee, du gehst jetzt und so?
Ja,
so kenne ich dich gar nicht.
Der Typ hat sich fast da auf Mikis flamingofarbene Jacke.
Nein,
auf
das
dem Stuhl
geht
neben
nicht,
ihm.
Das
und da wollte der sich fast draufsetzen. Ne? Da ist natürlich Miki aus der Haut gefahren.
Ich hätte getippt, dass Miki gleich das Podcast-Mikrofon aus.
Wochenendbeilage aufzeichnet, ne?
Da war nicht mehr viel abzufischen. Und dann haben wir den so weggekriegt. Und dann macht Niki einen kapitalen Fehler. In dem Moment alle sagen GGG, so, ne? Mit eine klare Meinung. Und er war so, rückst
du. Es war ja eigentlich erledigt, die Situation.
Die war erledigt. Und dann sagt sie, während der so weggeht, sagt sie so, are you from Finland?
Nein! Oh nein.
Und da haben wir also mit
Why
ganz großen
fuck?
Augen. Oh. Ja, dann haben wir so Niki angeschaut und haben. Also so nach dem Motto, was ist denn das jetzt für eine Technik?
Ja, was soll das hinausgehen?
Wie kann man denn zu so jemandem das zugänglichste Smalltalk-Angebot der Erde machen, während man gerade mit Händen und Füßen dafür sorgt, dass der nicht auf unseren Fisch fällt? Oh.
Und das Ergebnis war abzusehen.
Ja, Micky und ich mussten nochmal dem mittlerweile völlig zu Recht verwirrten Mann, auf der einen Seite wird er da so interessiert abgefragt, auf der anderen Seite soll er weggehen. Was soll er denn nun tun? Also mittlerweile musste man ja auch Verständnis aufbringen. Ich habe es ihm noch zehnmal erklärt, ging dann und er hat es auch schnell vergessen. Aber das habe ich also noch nie erlebt. Wie man, weil das liegt an einer grundsätzlichen enormen Höflichkeit, die Niki innewohnt.
Hat sie das auch so selber begründet?
Nee, nicht so richtig, nein.
Ihr habt sie doch sicher danach sofort geschämt.
Ja, na klar, und da hat sie sich auch dann geschämt. Aber ich interpretiere das jetzt so, dass sie einfach eine ihr innewohnende Höflichkeit hat, die also selbst in solchen Momenten nicht auszublenden ist. Und die einfach so rauskommt, weißt du, dass man einfach sagt, da ist so viel Höflichkeit in dieser Person, das passiert dann einfach so. Hm.
Furchtbar, wäre ich ausgeflippt.
Ja, are you from Finland, ey? Fass es nicht.
Ich habe eine kurze Frage an den Prominenten.
An den Prominenten?
Fragen an den Prominenten.
Schmitti, jetzt mal eine Sache, bevor die Frage kommt, ne? Warum stellst du das so in Frage? An den Prominenten? Du hast das so gesagt, nach dem Motto, wer soll das denn sein? Wer ist denn hier der Prominente? Ja? Ist das jetzt so, weil wir alle prominent sind oder was? Bin ich es auch nicht mehr oder was? Stellst du das jetzt in Frage? Was willst du jetzt von mir? Das ist 70% meiner Identität. Wenn du mir das nimmst, bin ich kein Mensch mehr.
Entschuldige dich, Schmitty.
Ich bin so ertappt, weil ich in dem Moment, während dieser Bumper lief eben, habe ich auch gedacht, warum habe ich denn jetzt das eigentlich so in Frage gestellt?
Das bin ich. Ich bin ein Fernsehen.
Aber weißt du, es ist wie wenn man die Katze anbrüllt, sie soll von dem Futter weggehen, dann läuft sie 2 Meter und dann fängt sie an, sich zu putzen. Da kannst du, da vor weißt Scham, du exakt, ja. Und so irgendwie, das war so eine Übersprungshandlung.
Ja, dann leg dir mal die Pfötchen, weil diese Frage ist auch wirklich nur für dich, Glashäufer Umlauf.
Ja, ich bin nämlich ein prominenter Thomas Schmidt. Ich
was?
Bin super, super prominent.
Ich werde das nie wieder in Frage stellen.
Was hast du dir, Glashäufer Umlauf?
Ja.
Bei folgendem Satz gedacht, den du laut einer Hörereinsendung am letzten Samstag in der Live-Sendung von Duell um die Welt von dir gegeben hast. Du hast den Einspieler anmoderiert mit Nadja Benaissa von No Angels und du hast folgendes wohl gesagt. Und das hat sich die junge Frau, die das hier schickt, mehrfach angesehen, um das auch zu verifizieren. Und ich bitte alle Zuhörer und Zuhörerinnen, das auch nochmal anzusehen. Genau in dieser Anmoderation hast du Folgendes gesagt. Du hast dich an die ZuschauerInnen gewendet und hast Folgendes gesagt. Meine sehr geehrte Schafe und Herren. Meine sehr geehrte Schafe und Herren. Was willst du den Zuschauern damit sagen? Und was ist das für ein komplett neues Konzept, auch neue Zuhörer und Zuschauer zu begeistern und vor den Fernseher zu locken? Also, was steckt dahinter? Vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen auf diese Reise, weil ich denke, das ist ein kompliziertes Gedankenkonstrukt, was ich gerne verstehen würde.
Das ist eine fiese Sache. Er denkt seit 40 Jahren, es heißt Schafe und Herren. Jetzt ist das rausgekommen bei der Live-Sendung. Normal schneiden wir haben das ja so ein Soundfile, was wir dann so drüberlegen können, was wir uns aus einzelnen Buchstaben gebastelt haben. Jetzt ist es raus, Mann.
Ja.
Jetzt schämst du den Armen.
Ja, oder ist das ein Konzept? Ich sage es nochmal.
Abschied
es alles
ist ein
versteht.
Schweres Schaf.
Meine sehr geehrte Schafe und Herren.
Da war es schon nach 9, ne?
Also was, Schafe. Das war für mich so spät.
Liebe Schafe, jetzt kommt was nur für Sie.
Das tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ja, das kann ich auch nicht erklären. Da habe ich also sogenannten Unsinn geredet. Weiß ich nicht, was da so bei rauskommt.
Das war eine inklusive Anmod.
Ja.
Das liegt auch manchmal daran, dass das so dann so rausblubbert. Also ich finde es ja auf der einen Seite, finde ich das ja ganz gut, dass man sich über die Jahre an den Zustand von Fernsehen oder im Fernsehen sein ganz gut gewöhnt. Auch so Live-Fernsehen oder so. Es ist jetzt nicht, dass ich da jetzt so wahnsinnig aufgeregt bin. Mir macht das irrsinnig viel Spaß. Gerade Duell um die Welt, das machen wir nicht so häufig. Das macht mir echt richtig Bock. Aber ich bin nicht mehr aufgeregt. Also ich habe jetzt denselben Puls wie jetzt oder beim Wurstpatron da, nee, wie heißt der?
Wurstpaten.
Beim Wurstpaten, da war ich so lange nicht mehr.
Wie so eine Samstagabendshow ist dasselbe wie eine Currywurst bestellen. Bist du da aufgeregter, weil du die Soßen
dir schon
überlegen musst.
Es ist irgendwann so, ja genau. Ich kriege keinen Puls mehr und ich bin auch nicht aufgeregt oder sowas. Und dadurch passiert das kommen so kleine private Momente, wenn man dann so müde wird. Und man dann einfach so irgendwas sagt.
Aber
und so.
Denkst du viel über Schafe nach in letzter Zeit? Also hast du irgendwelche Erklärungsversuche?
Eigentlich weiß ich nicht. Nee,
hast du überlegt, dir Schafe zu holen für deinen großen Garten da? Oder?
Schafe?
Ja, Schafe.
Ich arbeite weiterhin mit dem Rasenmäher.
Ja.
Ich bin eigentlich, nee.
Also du bist ja aus dem Norden, da sind ja viele Schafe so auf dem Deich und so, ne?
Ja, aber also jetzt ist es ja nicht so, dass ich jetzt so sage, dass ich jetzt so sage, ich brauche jetzt irgendwie so Schafe. In dieser Phase der Prominenz, wo ich jetzt sage, man stellt mir eine Giraffe in den Garten.
Ja, so Escobar-like.
Escobar mit den Nilpferden, die dann bis heute noch in Kolumbien leben.
Ja.
So ist es bei mir noch nicht. Also das habe ich auch nicht mit Schafen oder mit irgendwelchem anderen. Das, irgendwann kommt das ja, ne, dass man sagt, ich habe jetzt so einen kleinen Hof. Und da mache ich auch viel selber. Macht man natürlich nicht. Da sind halt Leute, die das machen.
Ja.
Und dann hat man auch einen Esel und so. Das irgendwann das kommt so diese kultig, Phase, wo es dann heißt, ich wohne jetzt auf Mallorca. Und da habe ich auch so eine kleine Ranch.
Ja, ja.
Werdet ihr schon sehen. Immer wenn mir langweilig wird. Dann,
ich finde das besser, Leute zu besuchen, die nicht dann so einen stinkenden Bauernhof auf Mallorca. Lieber einfach ein geiles Haus mit einem Pool. Fände ich besser, wenn du dich da mehr interessieren würdest.
Ja, aber das hätte
ich da erstmal durch so stinkende Tiere durch, so durch die Einfahrt und dann mal da so von 3 Ziegen gebissen und so ein halbtotes Schaf furzt einem da entgegen.
Wer kennt es nicht?
Also das will kein Mensch haben.
Ja, aber ich glaube, das passiert immer, weil man so Sinn sucht. Weißt du, und dann will man sich so um so Tiere kümmern, weil man denkt, man macht dann was Vernünftiges, was Sinnvolles. Es ist so ein Prominentending. Irgendwann stellt man fest, mit 50, 55 stellt man fest, ich habe nur dummes Zeug gemacht.
Leben lang nur Scheiße geredet,
muss man, ja, Leben lang nur Scheiße geredet. Man muss jetzt irgendwie so anfangen, Verantwortung zu übernehmen und dann kauft man sich so ein paar arme Esel, die dann da herhalten müssen.
Ja.
Ich habe gerade gedacht, weil mich das nicht loslässt, dass du dieselben Empfindungen am Currywurststand hast, wie bei der Samstagabendshow, ne?
Nicht die Empfindung, mir macht das mehr Spaß, eine Samstagabendshow, aber ich bin jetzt nicht...
Aber
ich
vom Pulslevel, ne?
Ja, ich meinte, dass du dieselben Empfindungen hast wie bei einer Samstagabendshow wie bei der Currywurstbude. Und woran liegt das? Und ich glaube, wir müssen mal dem Herrgott danken, dass wir, also vor allem ihr, eine Situation geschaffen habt, dass ihr in eurer Karriere in einer Sendung kaum was falsch machen könnt. Ihr seid ja nicht wie Stephen Gätchen, der die Regeln erklären muss, der präzise sein muss, der irgendwie guckt, dass jeder im Raum und an den Fernsehgeräten das versteht, was jetzt gefordert wird.
So, ja, auch Janine, wenn sie die ZuschauerInnen begrüßt, da kann sie ja nicht sofort sich 37 Mal versprechen, da ist ja ganze Sendung irgendwie im Eimer.
Exakt,
ne?
Da fliegt der Kran, der fliegt da Richtung Eingang, sie kommt raus, schönen guten Abend, ne? Und wenn du das gleich versemmelst in der Live-Sendung, da ist Druck drauf. Bei euch ist, ihr kommt raus, Schafe, dann wird gelacht,
liebe
dann sagt
Tiger,
Joko, du
liebe
bist
Schafe,
ja ein Idiot
hier,
und weiter geht's. Das ist wirklich ein Riesenpfund.
Ja, weiß ich doch. Also ist mir doch klar, dass mir das da so um mich herum gebaut wurde. Das ist mir schon klar.
Es gibt ja gar keinen, es gibt ja nichts, wo ihr euch noch blamieren könnt.
Ja, total. Das ist, als wenn du so in so einem betreuten Wohn, wo meine Oma damals da gewohnt hatte, wo dann immer die scharfen Ecken überall so abgeklebt wurden, weil die sich immer so gestoßen hat überall. Das heißt, die konnte eigentlich mehr oder weniger mit Augen zu durch ihre Wohnung da stolpern und nie ist irgendwas passiert. Vorne war abgeschlossen und der Rest war unfallsicher.
Ja.
Und so ist so eine Sendung auch.
Das ist wirklich
sehr erstaunlich, ne?
Mhm. Ja. Ja, man hat uns in so, also jetzt im sprichwörtlichen Sinne hat man uns die Ecken abgeklebt.
Und das kann man sehen. Am 28.10. 20:15 Uhr gibt es eine weitere Folge vom Duell um die Welt. Das ist genau in 2 Wochen. Am Samstag, 20:15 Uhr.
Ihr habt das gestern aufgezeichnet. Thomas Martins meinte, der schrieb mir aus der Regie und hat gesagt, Glas hat den Lachanfall seines Lebens gehabt.
Ja. Den hatte ich, ja.
Was? Sag mal ein Stichwort.
Ich weiß gar nicht mehr, wo war das denn noch? Ach so, wir waren an, also das Stichwort ist, wir waren an so eine Maschine angeschlossen.
Natürlich.
Und diese Maschine hat dafür gesorgt, dass man, wie soll ich das jetzt verraten, ohne nichts zu sagen? Also,
naja, eine Rüttelmaschine, ne?
Es war so eine Maschine, wo man so durchgerüttelt wurde und man muss währenddessen Sachen machen. Und es ist jetzt nicht der große intellektuelle Wurf. So,
das ist dein,
ne?
Beruf, Klaas. Das ist
ja,
dein
ist mein Beruf.
Beruf.
Ja, und das war auch Teil meines Lachanfalls, dass ich so gedacht habe, das ist jetzt meine Arbeit. Das muss ich jetzt mal noch fertig machen, ne, bevor ich Feierabend mache.
Haben Sie das studiert, das mit der Rüttelmaschine?
Also es war richtig, richtig witzig und ich konnte also... Ich habe mich totgelacht, ja. Ich fand's richtig witzig.
Ey, am Dienstag bei Late Night Berlin ist auch im Laufe des Tages ein gigantisches Missgeschick passiert, was fast die Sendung gefährdet hätte.
Habe ich das mitbekommen?
Das hast du nicht mitbekommen. Wir hatten ja eine Aktion geplant, dass du dich nochmal an die Berliner gewendet hast und auch an die Pariser. Hintergrund ist, dass Paris, Berlin, das war die These, absolut richtig auch, den Titel als dreckigste und stinkendste Stadt Europas streitig macht, jetzt mit ihrer Bettwanzenoffensive. Mhm. Ne? Und wir haben ja in Berlin wenig, auf das wir stolz sein können, als wir die versiffteste, stinkendste Drecksstadt in Europa sind, da bilden wir uns schon was drauf ein. Ja. Das wollen wir uns nicht so einfach abjagen lassen. Und da hat Klaas das einzig Richtige gemacht und hat sich an das Volk gewendet mit einer wirklich bewegenden Ansprache. Kann man sich vielleicht nochmal anschauen. Das Ganze lief am Dienstag bei Late Night Berlin und dazu gab es einen Rednerpult, ne, um so eine Ansprache zu halten. Und das Rednerpult war natürlich themenpassend eine Mülltonne. Da drum war ganz viel Müll drapiert und auch anstatt von Berlin-Flagge waren da so Mülltütenflaggen. Ne, damit das eben passend zum Thema ist und die Leute auch entsprechend wachrüttelt. Und das Ganze wird natürlich dann irgendwann im Lauf des Tages, meistens vormittags, einmal aufgebaut, dann wird geleuchtet. Ne? Und dann wird das aufgebaut und geleuchtet und dann haben die Kameraleute da irgendwas an den Kameras rumgefriemelt und das Studio war im weitesten Sinne nicht besetzt und dann sind wir wieder rein ins Studio und wollten das Ergebnis anschauen. Und dann stand da eine blitzblank geputzte Mülltonne und der gesamte Müll wurde weggeschmissen. Und es hat sich rausgestellt, dass wirklich wie bei Boys die Reinigungskraft, die sonst, glaube ich, nichts dagegen hat, wenn in unserem Büro ist, wirklich sich meterhoch die Flusen türmen, die hat gesehen, da leuchtet so ein Scheinwerfer auf Müll. Das kann nicht sein. Und hat den gesamten Müll weggeschmissen. Da war eine Tonne, die war blitzblank geputzt. Der gesamte extra schön aufgetürmte Müll zu einem U drum drapiert war weggeschmissen worden. Und jetzt mussten unsere Kollegen von der Requisite diesen Müll zum Teil neu beschaffen und wieder aus der echten Mülltonne rausholen. Also wir sagen, das, was in der Kunstgeschichte da tatsächlich passiert ist, wir haben auch hier schon mal drüber geredet, über die sogenannte Fettecke, ne? Da hatte Beuys, glaube ich, ein Stück Butter in irgendwie so eine Ecke geklebt und eine Putzfrau hat das im Museum weggeputzt, ne? Weil sie dachte, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Ne? Das ist in echt bei uns passiert.
Drama. Ja gut, ja. Du, aber da muss man schon auch aufpassen, dass wenn man jetzt jeden Müll, also der also offensichtlicher Müll ist, ja, wegschmeißt, bleibt von unserer Sendung nicht mehr viel über. Man muss schon auch, also ich bin auch froh, dass die Putzfrau jetzt für unsere Desktops nicht verantwortlich ist.
Oh ja.
Da wenn die jetzt alles löschen würde, wo die das Gefühl hat, das braucht doch keiner mehr, was ist das denn für ein Scheiß?
Ja.
Dann hätte man auf einmal einen sehr aufgeräumten Computer.
Ich liebe es, das ist meine liebste Freizeitbeschäftigung, nein, eigentlich mache ich es während der Arbeit, dass ich meinen Schreibtisch komplett vermüllen lasse. Und das ist, ich finde das nicht besonders schön. Ich finde das auch, also es ekelt mich auch ein bisschen.
Das stört
an.
Dich selber auch.
Ja, es stört mich auch. Aber es stört einen, der mir gegenüber sitzt, noch viel mehr. Das ist Arne. Arne hätte gerne eine Clean Desk Policy in der ganzen Firma.
Was bedeutet das?
Jeder muss abends dafür sorgen, dass der nichts, aber nicht mal ein Stift auf den Schreibtischen liegt.
Ja.
Das habe ich ihm ausgeredet.
Ja, weil es gibt, glaube ich, kaum ein Büro, wo die MitarbeiterInnen es so sehr lieben, mit irgendeinem Tinef und Müll und auch wirklich einfach Müll ihren Schreibtisch zu belagern.
Richtig. Und da ist er ganz empfindlich, weil das gehört zu dem Selbstverständnis von ihm dazu, dass er dafür sorgt, dass er hier alles sauber ist und so. Und ich liebe es, bei mir stapelt sich, und er hat wirklich seinen Schreibtisch genau vor meinem stehen und da stapelt sich so ein kleiner Mount Everest aus Scheiße und irgendwelchen zugesandten Werbeartikeln und sowas. Das, und er kommt jeden Morgen rein und hat schon die Kanne offen. Und manchmal passiert es dann, wenn ich mal so 3 Tage krank bin oder so, dann komme ich zurück und dann hat er die ganze Kacke weggeräumt und in so eine Abstellkammer auf dem Gang, auf dem wir unser Büro haben.
Dann passt er deine Sachen an?
Ja, dann macht er so Rutsch, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht holt auch jemand bei MyHammer, aber dann ist das alles clean. Und innerhalb von einer Woche, und da bin ich auch, und ich rede mit ein bisschen Stolz, schaffe ich es wieder, diesen Mount Everest zurückzubringen.
Ach, ehrlich, ja.
Ja, man muss sagen, also dein Schreibtisch sieht aus wie ein Mietwagen von Olli Schulz.
Beide haben wir drei aber ein bisschen was gemeinsam, weil wir haben alle super müllige Schreibtische mit Tinef und Mist, ne?
Weil also wir sind kreativ echt,
so
sind.
So ist das nämlich, da kann man sich mal dran ablesen, wenn man sich's gefragt hat.
Ja.
Na klar, das ist ganz
wichtig. Das wird von uns doch erwartet.
Ey, ich habe eine steile These in Form eines Tipps mitgebracht und da erwarte ich jetzt, dass ihr auch entsprechend entsetzt seid. Ich habe einen Podcast gehört von unserem lieben Freund von OMR und ich sage jetzt extra oft OMR, weil wir heute im kleinsten Bummenstudio aufzeichnen und dass ihr mal seht, was ein Ficker ist. OMR, OMR, die machen OMR. Auch gute Podcasts, die höre ich alle super gern. Die sind ein cooles Podcast-Label, OMR. Und die haben eine Folge gemacht mit Philipp Westermeier, hat den sogenannten Mallorca-Makler getroffen. Marcel Remus. Mhm. Marcel Remus, den Mallorca-Makler. Und das war eine Stunde ein Interview, was mich beglückt und erfreut hat. Das war eine unendliche Freude. Und selbstverständlich, zynisch wie ich bin, habe ich mir das angeschmissen, Glas Cognac rein und wollte jetzt so das Äquivalent zu Hate-Watchen, ne? Also dass man Sachen konsumiert aus purem Hass, was ein großer Teil meines Lebens den gestaltet im Entertainment-Bereich. Und so habe ich das angeschmissen mit so einer Verachtung, ne? Und mich schon so warm gefreut und voller Ironie, also mit einer Augenbraue höher als Jan Böhmermann sie jemals rümpfen könnte, habe ich da losgelegt, ne? Und höre dann so, wann kommt denn so der erste Satz, wo ich sage so, du Arschloch und so, ne? Mhm. Und dann hat er mich mit einer Charmanz, hat mich der Marcel Remus gedanklich...
Sagt man nicht Charme, ganz kurz?
Mit einer Charmanz ist, glaube ich, auch ist da, glaube ich, auch
so. Kann das man sagt der Berliner. Das ist eine reine Charmanz.
Gibt's ja? Nicht.
Nee, nee,
nee. Okay. So Harald Junkes Wort.
Ja, von mir aus. Also hat mich mit Charme um den Finger gewickelt. Also der hat mich reingeschmeichelt in seine Persönlichkeit, dass ich wirklich nach 5 Minuten, obwohl ich gar kein Geld habe, habe ich überlegt, ob ich für 7 Millionen auf Mallorca eine Villa kaufe. Dann habe ich gesagt, ich habe ja gar kein Geld. Und er macht das so nett und er erzählt das so auch, finde ich, differenziert und klug von seinem Werdegang als 19-Jähriger, bizarrerweise sehr guter Dressurreiter. Mit Olympia-Ambitionen ist er mit seiner Familie nach Mallorca gezogen und hat da einfach angefangen als 19-Jähriger im Engel und Völkers Büro in Palma, was gerade frisch eröffnet hatte, und hat da so losgelegt und hat irgendwann erkannt, irgendwie kann ich das gut, und hat sich Gedanken gemacht, was könnte er denn als Makler anders machen als andere, und hat wirklich, und das erzählt er da sehr interessant, finde ich, ist durch die feinen Gegenden der Insel und hat einen Plan gehabt, wie der wirklich beim Joggen überall mal klingelt und sich vorstellt. Und hat gesagt, wenn sie irgendwann mal verkaufen wollen, ich bin hier und ich wünsche ihnen alles Gute. Und das hat er jeden Tag gemacht, bis halt irgendwann mal sich jemand nach Jahren erinnert hat und er das erste Haus verkauft. Jetzt mal so zusammengefasst.
Der hat praktisch so das gemacht, was er diese Karten ans Auto klemmt,
ja,
das
genau.
Hat er persönlich gemacht.
Aber eben persönlich und wirklich selber als One-Man-Show. Und ich muss sagen, es ist gelungen in diesem Podcast, dass der irgendwie mich für sich eingenommen hat. Der macht das, wie gesagt, sehr charmant und klug. Und diese ganze Figur Marcel Remus, auf die ich wirklich jahrzehntelang in allen Boulevardmagazinen in Deutschlands Privatsendern herabgeschaut habe, die verabschiedet sich, dass ich am Ende denke, irgendwie ein cooler Typ und auf jeden Fall jemand, der hart gearbeitet hat und wirklich eine erstaunliche Karriere dahingelegt hat, mit sehr viel Fleiß. Und das macht großen Spaß, das zu hören, das ist eine echte Empfehlung.
Hat er auch beantwortet, warum ein Top-Makler, der wirklich Villen für 6-7 Millionen und höher vertickt, warum der so oft im Fernsehen sein muss?
Na, das ist ganz klar Marketing von dem gewesen.
Das macht doch keinen Sinn.
Nee, das macht
also die Klientel, die holst du doch nicht.
Genau das sagt er. Und genau die Klientel hat er damit angesprochen. Er hat immer wieder Anfragen von Häusern, die er im Fernsehen gezeigt hat, dass Leute die haben wollen. Und er macht ja auch sehr aktiv Social Media Werbung. Und genau das ist nämlich falsch, sagt er, dass Leute, die ein Haus für 20 Millionen kaufen, das nicht erreicht. Die erreicht das und die melden sich bei ihm. Und das ist offensichtlich ein großer Erfolg.
Wenn man so ein Haus kauft, dann ist er danach ja auch weg.
Ja, also macht euch selber eine Meinung, bildet euch eine Meinung und hört euch das mal. Hat mich irgendwie.
Ich möchte nur wissen, wer hat denn diesen Top-Podcast produziert?
OMR-Podcast, sie sind so cool und in Hamburg.
Mit den großen Studios.
Und da muss man nicht im kleinen Loch sitzen, das würden sie sich nie erlauben. So.
Ja.
Das ist ein schönes Schlusswort, oder?
Ja.
Was hat man dem noch hinzuzufügen?
Baywatch Berlin wird Ihnen präsentiert von OMR.
Ja, das könnt ihr euch schon mal warm hören, ihr Pfeifen.
Leute, ich muss jetzt meine Arbeit hier machen. Ich muss warten, bis ich irgendwann später abgeholt werde. Und das ist für mich sehr anstrengend.
Ja, vielleicht ziehst du ja auch meine sogenannte Hose an, ne?
In die Hose habe ich an.
Achso, okay, das kann, ließ ich nicht erahnen. Das ließ ich nur wirklich nicht erahnen vom Bildausschnitt.
Nein, ich habe eine Hose habe ich mir schon noch angezogen, aber viel mehr ist noch nicht passiert. Ich würde ich würde ein bisschen durch die Empfangshalle gehen und gucken, was für andere Prominente noch hier sind und dann gucke ich, ob wir uns mal ob ich mit denen dann was mache sozusagen.
Vielleicht ist José Carreras da oder so.
Ja, solche Leute sind die oder Semino Rossi oder so.
Ja.
Ja, mal gucken. Das letzte Mal habe ich hier Boris Becker gesehen und Christian Lindner an einem Tag.
Wahnsinn.
Vielleicht triffst du den Terminator.
Oh nee, dann gehe ich. Oh nee, das möchte ich nicht. Oh Gott, ey. Eine Sache möchte ich noch kurz bekannt geben, denn wenn ihr Lust habt, eine exklusive Baywatch Berlin-Folge zu hören, die es wirklich gar nicht so in den normalen Abspielgeräten gibt, die ihr so kennt, dann habt ihr die Möglichkeit bei Street eine zu hören. Street ist das, was eigentlich schon lange überfällig ist. Ihr kennt ja wahrscheinlich Magazine, die von Obdachlosen verkauft werden. Da gibt es die verschiedensten Magazine in den verschiedensten Städten und an großen Plätzen oder öffentlichen Orten. Da steht dann der ein oder andere Verkäufer, die ein oder andere Verkäuferin und dann kann man sich das kaufen und ein Großteil des Geldes bleibt dann bei den Verkäufern und Verkäuferinnen und ein kleinerer Teil des Geldes wird dann für das Drucken dieser Zeitschrift und für das Herstellen benutzt. So, das ist natürlich wie alles in unserer modernen Welt jetzt gar nicht mehr so up to date, denn auch dort ist Print jetzt nicht mehr so heiß, wie es mal war. So überall. Selbst bei den Magazinen ist es eben so, dass man da auch mit der Zeit gehen muss und das hat die Stiftung Dojo Cares verstanden. Die haben jetzt nämlich angefangen, diese Magazine, die zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft wichtig sind und die eben dafür sorgen, dass viele Menschen aus der Obdachlosigkeit, aus der Arbeitslosigkeit wieder zurück ins Leben finden, aus verschiedensten Gründen, die haben dafür gesorgt, dass das jetzt digitalisiert wird. Und das Ganze nennt sich Street, also so eine Mischung aus Read und Street, also Straße. Und da hat dann einer dieser Verkäufer oder Verkäuferin einen QR-Code mit dabei und man kann sich monatlich immer wieder neu, also da gibt es keine Abos, dann per QR-Code die digitale Version einer solchen Zeitung freischalten lassen und die lesen und aber auch weitere, auch digital verfügbare Inhalte dann hören und nutzen, wenn man es gezahlt hat. Das heißt, verschiedenste Ausreden wie ich kann jetzt die Zeitung hier nicht mitnehmen oder ich habe kein Kleingeld dabei und so, das ist alles nicht mehr notwendig.
Ja, das ist das Beste dran, finde ich.
Man sitzt in der U-Bahn, dann kommt der Verkäufer, die Verkäuferin hat den QR-Code, man kann es schnell mit dem Handy abscannen. Und kommt in den Genuss des Street-Magazins. Und da sind wir ein Teil davon.
Aber ich will das nochmal kurz betonen, weil das geht mir tatsächlich oft so, ich gehöre zu den Menschen, die gar nicht mehr so Bargeld zwingend mithaben. Und dass man hier die Chance hat, digital sich das Magazin zu kaufen, das finde ich eigentlich nochmal einen riesen Schritt in die absolut richtige Richtung. Weil so kann man eigentlich, so wie man eben selber in der Lage ist, den Leuten helfen, auch wenn man kein Kleingeld dabei hat, das heißt Kleingeld oder überhaupt Bargeld dabei hat.
Ja genau, und es ist ja, das Schöne daran ist ja, es ist nicht nur reines Helfen, sondern man hat ja auch was davon. Man bekommt ja das Magazin und man würde ja sonst auch für ein interessantes Magazin mit Inhalten, die irgendwie gut sind, bezahlt man ja gerne Geld. Insofern ist das irgendwie eine Win-Win-Situation für alle. Das Prinzip fand ich immer schon gut, aber vollkommen klar, es ist so ein bisschen eine alte Zeit, die jetzt in die modernere Zeit überführt wird. Und wenn man diesen QR-Code jetzt von der Ausgabe, die jetzt kommt, also praktisch die erste Ausgabe, die einen Monat lang dann gültig ist, vom Street-Magazin, wenn man sich die jetzt besorgt, dann ist da eine exklusive Folge Baywatch Berlin mit dabei. Und die könnt ihr dann hören.
Also zum ersten Mal.
Die gibt es nicht bei Spotify, nicht bei Apple oder wo auch immer. Die gibt es nur bei den StraßenverkäuferInnen.
Ja, und darüber freuen wir uns, dass wir da mitmachen dürfen und sagen da erstmal Danke. Dojo Cares macht das und hat natürlich, wie man so sagt, die Lösung für diese ganzen Sachen erstmal parat. Und da können sich jetzt auch weitere Obdachlosen- und Straßenmagazine anschließen, ganz in ganz Deutschland. Hoffentlich macht das die Runde. Die Idee ist toll. Das ganze Prinzip ist gut durchdacht. Und ich hoffe, dass das A natürlich ein tolles Magazin wird und man da Lust hat, es zu lesen. Und auf der anderen Seite hoffe ich, dass das diese Kultur, die sich ja bewährt hat, einfach weiterlaufen lässt. Weil warum sollte man das ändern? Ich verabschiede mich. Das Höflichste.
Wir machen noch ein bisschen.
Nix da. Alles Gute, alles Liebe.
Danke. Ende.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Waldritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, das, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber nee. Man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
so. Weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber es ist
ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Das ist
okay. Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.